Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Im Iran haben fast alle Menschen Probleme mit unserem Regime. Und besonders als Christinnen hat man mehr Gefahr, weil es steht im Koran, wenn jemand sich seine Religion wechselt, vom Islam zu einer anderen Religion geht, dann hat man Todesstrafe.
Die erste Frage bei einem Taufvorgespräch. Bei mir haben gefragt, weißt du, dass wenn du schreibst, da wirst du getauft werden, du bekommst eine Todesstrafe. Weißt du das? Ich habe gesagt, ja, ich weiß das und trotzdem will ich getauft werden.
Werden die iranischen Christinnen verfolgt? Ja, sie werden verfolgt und zwar massiv. In den Urteilen taucht nie der isolierte Vorwurf auf, dass jemand vom Islam abgefallen ist, sondern die Rede ist immer von Blasphemie, von Gefährdung der nationalen Sicherheit, von Bildung einer illegalen, einer terroristischen Gruppe.
Christsein als Protest, wie Iranerinnen um Asyl kämpfen. Ein Feature von Mechthild Klein.
Der evangelische Gottesdienst für die persischsprachige Gemeinde auf Instagram beginnt. Der aus dem Iran stammende Pastor Mehrdad Seperifard streamt die Gottesdienstfeier live aus Paderborn. Die Kamera ist auf den Altar gerichtet.
Das haben wir auch gemacht, weil wir haben bemerkt, dass im Iran gibt es keine offizielle Kirche offen und die Leute dürfen nicht einen Gottesdienst besuchen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen hier einen Präsentgottesdienst, dann werden wir live übertragen, dass die Leute auch sehen können.
Nur der Pastor und das Liturgieteam sind im Bild zu sehen. Die Lesung wird von einer jungen Frau mit Jeans und bauchfreiem T-Shirt gehalten. Die rund 30 Gemeindemitglieder sind nicht zu sehen, aber zu hören beim Gesang.
Du bist der König,
weltweit hören Menschen zu. Aus dem Iran, aus Afghanistan, aus den USA. Alle, die Farsi verstehen können. Und der Pastor lädt sie ein, sich mit einem Pseudonym einzuloggen, damit niemand gefährdet wird. Denn mit Bespitzelung rechnet er überall und ständig. Auch in seinen Online-Taufkursen, die er zusätzlich anbietet. Die Besucher in Paderborn sind fast alle Geflüchtete. Viele von ihnen sind schon im Iran oder in Afghanistan zum Christentum übergetreten. Oder ihre Eltern sind bereits vor Jahren konvertiert.
Diese Gemeinde hat so eine Bedeutung für mich wie eine Familie. Ich habe so viele Freundinnen und Freunde hier gefunden, die wie meine, wie gesagt, Familie sind. Manche sind älter, manche sind jünger als ich. Wir besuchen uns nicht nur in der Kirche, sondern haben wir schon auch Kontakt.
Fatima ist seit 2015 in Deutschland. Ihr Vater war konvertit. Sie floh mit ihrer Familie nach Deutschland, kämpfte sich zu Fuß und mit dem Schlauchboot durch 8 Länder. Alles musste sie zurücklassen. Ihr altes Leben, ihren hochbezahlten Job, ihre Freunde.
Nicht nur ich, sondern meine Familie. Wir waren schon bedroht und verfolgt. Deswegen mussten wir unsere Heimat verlassen und wegfahren.
Die evangelisch-lutherische Gemeinde in Paderborn teilt sich in eine persischsprachige und in eine deutschsprachige Community. Zwischen beiden gibt es einen regelmäßigen Austausch. Die persischsprachige Gemeinde hat sich an den Menschenrechtsdemos Frau, Leben, Freiheit beteiligt, seitdem die Geschichte von Gina Mahsa Amini durch die Medien ging. Die junge kurdische Frau, die posthum zur Ikone der Freiheitsbewegung im Iran wurde. Das wurde schließlich zum Thema des anderen Teils der Gemeinde.
Die deutsche Gemeinde, die haben auch jeden Sonntag vor uns gebetet. Die haben auch an unsere Jugendlichen, die im Iran gestorben sind oder unter Gewalt sind, die haben auch immer gebetet. Und das finde ich super, super schön.
Mariam ist schon vor 26 Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohen und bekam gleich Asyl. Sie konvertierte als einziges Familienmitglied im Iran zum Christentum. Noch Jahrzehnte später hört man die Empörung in ihrer Stimme, wenn sie über die Islamische Republik Iran spricht, die ihre Bürgerinnen und Bürger bevormundet, bis hinein in den persönlichen Glauben.
Im Iran haben fast alle Menschen Probleme mit unserem Regime. Die dürfen selber nicht aussuchen, was sie möchten. Und besonders als Christinnen hat man mehr Gefahr, weil es steht im Koran, wenn jemand sich seine Religion wechselt, vom Islam zu einer anderen Religion geht, dann hat man Todesstrafe. Und nicht nur durch Regime, sondern Familie oder Bekannte, die können dich einfach zu Hause umbringen. Weil es steht im Koran, die dürfen dich umbringen, weil du hast dich einfach konvertiert. So hart ist das.
In dieser Situation war es für Mariam überlebenswichtig, aus dem Iran zu fliehen.
Ich habe auch von meinem eigenen Bruder Bedrohung bekommen, weil ich Christ geworden bin. Und seit 27 Jahren redet er nicht mit mir.
Jedes Mitglied dieser persischen Gemeinde hat eine Geschichte von Konversion und Flucht zu erzählen. Auch Pastor Seperi Fahd. Er war einst Muslim und stammt aus dem Süden Teherans. 1979, zu Beginn der Islamischen Revolution, war er noch ein Kind. Aber sein Weg zum islamischen Fundamentalisten war eigentlich vorgezeichnet, sagt er.
Und da sind die Leute sehr streng an Islam hängen. Und da bin ich auch groß geworden. Und dann haben wir gedacht, nach der Islamischen Revolution am Anfang, ich war sehr klein, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Nach 3 Jahren, dann bin ich bei dem, also Basij, das ist auch eine Hezbollah-Gruppe, da bin ich auch reingerutscht.
Offen berichtet der Pastor aus seinem früheren Leben.
Hat mir gefallen, man mit Gewehr spielt, man hat Gewehr zu Hause groß, anstatt Plastikpistole. Und deshalb, da haben wir gedacht, okay, zur Kirche dürfte ich gehen. Die Kirche waren offen. Und ich habe versucht, immer in Gespräch zu kommen, dass die überzeugen, dass ja, Islam ist besser, ist richtiger.
So die Strategie des jungen Merdad. Er wollte die Christen missionieren. Doch die Auseinandersetzung mit dem Glauben der anderen endete überraschend.
Und dann, nach 2 Jahren später, wurde ich dort im Namen der Dreifaltigkeit getauft. Und bei Taufgespräch, hier wird gefragt, willst du getauft werden? Ist Taufe ist schön? Ne? Also man motiviert. Die erste Frage bei einem Taufvorgespräch, bei mir haben gefragt, weißt du, dass wenn du schreibst, da wirst du getauft werden, du bekommst eine Todesstrafe. Weißt du das? Ich habe gesagt, ja, ich weiß das und trotzdem will ich getauft werden.
Und aus dem Hisbollah-Anhänger, sozusagen aus dem Saulus, wurde ein Paulus, ein überzeugter Christ.
Und dann, ja, bin ich getauft und 12 Jahre ungefähr habe ich dort missioniert. Ich habe öffentlich Bibel verteilt. Kleinteile, beziehungsweise Johannesevangelium haben wir geteilt. Ja, man hat uns auch geschlagen, haben festgenommen und manchmal, ja, Gott vergib mir, aber ich habe auch zurückgeschlagen, als die mich wollten festnehmen. Da habe ich mich verteidigt, dass sie mich loslassen. Ne? Und also 12 Jahre lang in ein islamisches Land missionieren und am Leben bleiben, das war ein Gotteswunder. Aber nach 12 Jahren konnte ich nicht mehr durchhalten und haben wir entschieden mit meiner Frau, dass wir sollen Iran verlassen. Jo, dann sind wir hier gelandet.
1997 war das. In Deutschland studierte Merdad Seperi Fahd evangelische Theologie, wurde in der Landeskirche als Pastor angestellt und betreut seit einigen Jahren die persischen Christinnen und Christen in Paderborn. Auch ihre Sorgen und Traumata bekommt er mit. Die protestantische Kirche im Iran gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Sie entstand neben den altorientalischen Kirchen und geht auf das Engagement missionarischer Organisationen wie etwa der Anglikaner zurück. Aber auch ins Land zurückgekehrte Pfingstler und charismatische Christen missionierten dort. In der jüngeren Vergangenheit geriet die evangelische Kirche immer mehr ins Visier der Geheimdienste und Spitzel. Den Grund dafür erklärt der Theologe Konrad Kranich. Er hat über die relativ jungen protestantischen Strömungen im Iran geforscht.
Erst Anfang der 90er Jahre rücken diese ChristInnen im Zusammenhang mit anderen Protestbewegungen aufgrund ihrer Auslandskontakte in den Fokus des Regimes. Und da kommt es zur Verhaftung, kommt zu Todesurteilen, Gemeindeleiter werden ermordet. Viele Gemeinden werden geschlossen und das ist der Moment, da verlagert sich das protestantische Gemeindeleben immer mehr in den Untergrund.
Dies war die Geburtsstunde kleiner Bibelkreise im Untergrund, die sogenannten Hauskirchen entstanden. Die Menschen versammeln sich zum Gebet in Wohnzimmern. Doch auch die Untergrundkirchen sind nicht vor Spitzeln sicher.
Die meisten Mitglieder dieser sogenannten Hauskirchen, dieses Untergrundchristentums, die entstammen schon auch nominell muslimischen Familien aus der Mittelschicht, sind altersmäßig alle so im zweiten, dritten Lebensjahrzehnt und sagen aber alle von sich, dass sie eine ganz, ganz lange Entfremdungsgeschichte von ihrer religiösen Herkunft und von der schiitischen Mehrheitsgesellschaft hinter sich haben.
Jeder Konvertit hat seine eigene Geschichte. Aber Kranichs Befragungen unter iranischen Christen zeigten Gemeinsamkeiten. Viele suchten im Christentum etwas, das sie in ihrer überkommenen Religion vermissten. Der Übertritt ist auch eine Art Protest zur Staats-Schia, einem Islam mit einer als gewaltvoll erlebten Mullah-Herrschaft, mit ihren Geheimdiensten und Spitzeln. Die durchideologisierte Gesellschaft im Iran mit ihren Verboten erzeugt bei vielen nur noch mehr Ablehnung.
Die Bibel über ein religionskundliches Interesse hinaus zu lesen, das ist ein subversiver Akt. Das ist ein Akt des Protests, ein Akt des Widerstands. Das ist politisches Aufbegehren. Ganz häufig habe ich gehört, so wie Martin Luther einst aufbegehrte und den persönlichen Glauben von Bevormundung befreit hat, so braucht es jetzt auch einen wirksamen Widerstand gegen die islamische Klerikerdiktatur im Iran.
Der Grund, was die Leute von Islam zu Christentum sich konvertieren, der Grund ist, dass die den richtigen Gott erkennen haben. Der Christ zu sein heißt nicht, ein anderer Gedanke zu bekommen. Christ zu sein heißt, dass man mit Gott eine neue Verbindung findet.
Die Gründe für eine Konversion sind komplex. Manche bewegt, über den Glauben hinaus, mehr die Frage nach Gerechtigkeit. Aber nicht alle Motive sind rational.
Bei mir war es so, je mehr Koran gelernt haben, desto warte ich entfernt von Gott. Was da steht, konnte ich nicht akzeptieren. Vielleicht ist es akzeptabel für jemand andere, für die Muslimen, aber nicht für mich. Und das höre ich von vielen Personen. Eine Frau sagt, okay, im Koran irgendwas für mich steht und die Mullahs stehen darauf, dass ich ein wertloses Lebewesen bin. Ein wertlos. Die Männer dürfen uns schlagen. Aber ich sehe im Christentum ist ganz anderes. Ich habe was anders gehört.
In den Asylverfahren in Deutschland spielt es heute eine zentrale Rolle, wie Konvertiten ihren Glauben beschreiben. Kommen den Anhörern die Antworten der iranischen Christinnen und Christen auswendig gelernt vor, kann das ein Ablehnungsgrund sein. Konversion als Asylgrund, das wird derzeit kaum akzeptiert. Die abgelehnten Asylbewerber werden dann häufig wieder in den Iran abgeschoben. Genau in das Land, das sie verlassen haben, um wegen ihrer Religion in Deutschland Schutz zu suchen. Die Anhörung fokussiert sich dabei häufig auf nur wenige Fragen. Theologe Kranich sagt,
der Blick in diese Entscheidungsfindung, der macht dann deutlich, dass sich die Frage nach der Schutzbedürftigkeit ganz oft in Richtung der Frage verengt, ob der Antragsteller überhaupt ernsthaft konvertiert sei, ob es sich bei ihm, bei ihr tatsächlich um einen Christen, um eine Christin handelt.
Für die Betroffenen ist das hochgradig irritierend.
Alle Fragen waren komisch. Alle. Bei der Anhörung und Interview war alles komisch. Ich sollte beweisen, wie ich meinen Gott gefunden habe. Wie habe ich mit meinem Gott schon Kontakt gehabt? Habe ich in eine Geheimkirche schon gebetet? Wie viele Leute da waren? Einfach alle Fragen waren komisch.
Während Fatimas Christsein am Ende von den Entscheidern akzeptiert wurde, bezweifelten sie hingegen den christlichen Glauben des Vaters und lehnten ihn bei der Anhörung als unglaubwürdig ab. Dabei haben die Kinder ihren Glauben von ihm angenommen. Pastor Seperifard sagt, er kenne mindestens 600 Akten von Iranern, die in den letzten Jahren aus dem gleichen Grund abgelehnt wurden.
Bei allen ohne Ausnahme steht, es wurde nicht glaubwürdig dargestellt, wir konnten nicht alles glauben, hat nicht glaubwürdig erzählt. Die sagen nicht, das falsch gesagt, weil die können nicht so Urteil geben. Aber einfach, ich bin nicht überzeugt.
Fatima erinnert sich.
Obwohl bei der Anhörung meiner Vater wurde so viele Fragen gestellt und hatte Vater richtig beantwortet. aber der hatte dann negativ abgelehnt. Das ist einfach so, das ist so ein Spiel mit dem Leben von Menschen, ohne Grund und ohne nichts.
Pastor Seperi Fahrt hält die richterliche Entscheidung über die Echtheit des Glaubens für vermessen.
Eine Pfarrer, wenn ich eine Taufgespräch führe mit jemandem, dann kann ich sagen, okay, du darfst getauft werden oder nicht. Der Richter können die Wissen von den Leuten in Frage stellen, aber auf keinen Fall, die dürfen die Glaube in Frage stellen. Das haben die Apostel auch nicht gemacht. Da macht nur Gott. Und wenn die wollen anstatt Gott setzen und sagen, wir glauben nicht, dass du glaubst, dann muss ich vor diesem Richter beten, dass er in den richtigen Weg kommt.
Der Pastor nennt viele Beispiele für die Fragen, die in Asylanhörungen gestellt werden. So fragt man nach den Sakramenten oder nach dem Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Dabei spiele die katholische Kirche im Iran überhaupt keine Rolle. Dort kenne man eher den Unterschied zum Islam. Das sei die Realität der Menschen. Die Perspektive einer im Untergrund lebenden Kirche werde von den Fragenden kaum verstanden.
In den Urteilen liest sich das dann wie folgt. Der Eindruck einer identitätsprägenden Hinwendung zum Christentum konnte nicht gewonnen werden. Der Antragsteller wirkt eher intellektuell oberflächlich informiert. Die gemeindlichen Bindungen und Strukturen, die werden zwar gesehen sozusagen im Vortrag des Asylsuchenden, aber werden nicht als auch ein legitimer und vollkommen religiöser Selbstausdruck eigentlich auch gewürdigt. Es wird unterstellt, dass es keine enge persönliche Gottesbindung gibt, kein ernsthaftes Bedürfnis, den Glauben auch zu leben.
Die Logik dahinter? Wer kein echter Christ ist, dem drohen bei einer möglichen Rückkehr in den Iran von staatlicher Seite her auch keine Gefahren. Zwar müssten in einem Asylverfahren Entscheider auch Fragen zum Glauben des Asylbewerbers stellen dürfen, aber die Religionszugehörigkeit anzuzweifeln dürfe nicht dazu genutzt werden, um ein Verfahren abzukürzen. Es könne nicht sein,
dass dann am Ende doch wieder jemand darin rumstochern kann, sondern weil eben da genau zwei sitzen, der Mensch und Gott, und kein Dritter und auch kein Dritter das Recht haben soll, darin rumzupopeln. Das Asylverfahren wird genau dort zum Problem, wo es unterminiert, was es eigentlich schützen will. Nämlich Religion konzipiert als etwas Innerliches mit äußerlichen Konsequenzen.
Laut Kranich müssten Entscheider und Richter dafür sensibilisiert werden, dass Asylverfahren auf eine Art und Weise durchzuführen sind, die nicht ständig das verletzen, was man eigentlich schützen wolle. Nämlich Religion. Für die Christin Fatima war die Odyssee nach und in Deutschland ein Trauma. Immer wieder taten sich neue Hindernisse auf. Ihre Universitätsabschlüsse wurden nicht anerkannt. Sie sollte neu studieren. Zwischendurch sollte ihr Partner abgeschoben werden. Besonders belastend war nicht nur die Flucht, sondern dass ihnen die Behörden in Deutschland nicht geglaubt hätten.
Das vergessen wir nie, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. Das war wirklich, ja, schwierig. Und das tut weh. Das war einfach ein Wunder.
Ein Wunder, dass sie die Flucht überlebt haben. Die seelischen Spuren sind jedoch bis heute noch nicht verheilt.
Nach 8 Jahren, es geht meiner Mama gar nicht gut. Mir auch nicht. Die Familie nicht. Und die viele Freunde, die wir kennen, das können wir nicht vergessen. Und einfach so, die Leute, die uns hören, die lehnen uns ab und da sagen, nein, das glauben wir nicht. Wofür sollten wir unsere Heimat verlassen? Für besseres Leben? Ah, ja, auf keinen Fall. Wir hatten alles da.
Sie hat überlebt. Aber der jungen Iranerin und ihrer Familie kam über die Jahre des Kampfes hier die Lebensfreude abhanden. Vielen in der Gemeinde gehe es ähnlich.
Man verliert die Motivation. Das ist schade. Das ist wirklich schade.
Sie hörten Christsein als Protest, wie Iranerinnen um Asyl kämpfen. Ein Feature von Mechthild Klein. Es sprach Demet Fay. Technik Sascha John. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.